Ja, Jesus, dir danken wir, Herr, heute Morgen, dass du uns hier zusammengebracht hast, Herr, dass wir dich preisen und loben dürfen, Herr, denn das ist nicht selbstverständlich, mein Gott. Wir gehören zum auserwählten Volk, Herr, welches du mit deinem Blut teuer erkauft hast, mein Gott. Dafür danken wir dir, Herr. Wir preisen dich und ehren dich, Herr. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich, heute bei euch zu sein, euch dienen zu dürfen. Ich bin heute Morgen mit meiner Familie hergekommen. Ich heiße Christian Krupnitzki. Wir sind in der Ehle Mitglieder schon seit 2009. Und wir waren schon mal einmal hier, letztes Jahr mit Albert war ich einmal, waren wir mit unserer ganzen Familie hier, haben wir ihn begleitet. Und heute darf ich euch mit dem Wort dienen. Ich werde erst mal beten und dann legen wir los. Herr, ich bitte dich, dass du mich segnest, Herr, dass du mich führst, dass du meine Gedanken leitest, Heiliger Geist, dass diese Predigt, Herr, von dir kommt, Herr, und nicht von mir, Herr. Es möge so wenig wie möglich von mir in dieser Predigt sein, Herr, und so viel wie möglich von dir, Herr. Danke, dass du treu bist, Herr, und dass du dein Werk vollbringst. Amen. Genau, wie Gerhard es schon eingangs erwähnt hat, geht es in der heutigen Predigt um Disziplin. Und was Disziplin mit uns zu tun hat oder mit der Jüngerschaft, denn die Predigt heißt durch Disziplin Jüngerschaft leben. Das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten erörtern. Heute ist das vielleicht oder sehr wahrscheinlich ein unpopulärer Begriff. Heute ist populär ist heute zu sagen, chill mal oder gönn dir was und ich gönn mir hart und solche Worte hörst du heute bei den Jugendlichen. Aber Disziplin ist ein unpopulärer Begriff in der heutigen Zeit. Aber ich glaube dennoch, dass Disziplin eine sehr gute Sache ist und ich glaube tief, dass Disziplin direkt von Gott kommt, dass sie von Gott aus kommt. In Deutschland gibt es dieses Sprichwort, Ordnung ist das halbe Leben. Und da ist wirklich so viel Wahrheit drin. Also wenn du Ordnung hast in deinem Leben, ist das schon die halbe Miete. Also wenn du Ordnung hast, wenn du ein ordentlicher Mensch bist, strukturiert bist, dann ist das schon, dann läuft in deinem Leben schon sehr viel gut. Und du hast weniger Probleme, wenn du Ordnung in deinem Leben hast. Was ist denn die Definition von Disziplin? Also Folgendes habe ich im Internet gefunden und das stimmt. Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung bedeutet ständiges, eigenkontrolliertes Verhalten, um einen Zustand herbeizuführen und aufrechtzuerhalten, und dabei mit Anstrengung allem entgegenzuwirken, was vom Ziel ablenkt. Das ist schon eine Nummer. Also einen Zustand herbeizuführen erstmal und dann auch noch aufrecht zu erhalten und mit aller Kraft, mit allem, was in dir steckt, allem entgegenzuwirken, was dich vom Ziel abbringt. Was ist das Ziel? Dazu werden wir später kommen. Und es gibt aber im Allgemeinen zwei Arten von Disziplin. Es gibt eine innere und eine äußere Disziplin. Was die innere ist, habe ich eben gerade ausgeführt. Die innere ist aber auch besser, definitiv, wenn es funktioniert, als dass die äußere angewendet werden muss. Äußere Disziplin ist eine Disziplin, die von außen durch Druck aufgezwungen wird. Den Sinn der einzelnen Regeln sieht der Betroffene nicht ein und er wird aufhören, diszipliniert zu sein, sobald der Aufsichtsführende wegschaut oder zu wenig Zwang aufwendet. Hört sich schon richtig hart an, der Satz. Also die wird von außen durch Druck aufgezwungen. Das ist schon richtig negativ, wenn irgendwas durch Druck aufgezwungen werden muss. Kennst du so eine Situation, wenn du bist in der Firma angestellt und bist vielleicht neu in der Firma und dann sollst du deine Arbeit verrichten, du wirst eingearbeitet und dann wird dir gesagt, das und das machen wir so und so und dafür gibt's den und den Prozess und dann denkst du nach einer Zeit, bist du irgendwie ein paar Monate dabei und dann denkst du, ach, das könnte ich doch viel besser machen, anders würdest du viel mehr Sinn machen, das ist doch irgendwie schwachsinnig, was ihr hier macht. Und dann fragst du, warum wird das so gemacht, dann wird dir erzählt, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Kennt ihr sowas? aber du sollst das so machen, weil der Prozess ist in der Firma so. Und hier steht, sobald der Aufsichtsführende wegschaut oder zu wenig Zwang aufwendet, wird der Betroffene das nicht machen. Das ist diese Disziplin, die von außen aufgezwungen werden muss. Oder du fährst in der Stadt und du weißt, wo die Blitzer sind und da fährst du natürlich mal schön 50 und sobald du am Blitzer vorbei bist, dann sinkt dein Fuß, dann wird dein Fuß auf einmal aus Blei und drückt auf ein Gaspedal. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. Oft sind wir diszipliniert nur, weil wir Angst vor Strafe haben. Aber das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Viel besser ist es, Dinge aus Überzeugung zu tun, als dazu gezwungen zu sein. Jetzt kommen wir zum Zweck. Was hat das mit uns Christen zu tun? Ist denn die Disziplin ein christlicher oder gar göttlicher Begriff? Ich habe eingangs erwähnt, dass ich fest glaube, dass Disziplin von Gott ausgeht, dass sie da ihren Ursprung hat. Und wenn das so ist, was will uns Gott damit sagen? Was will er uns beibringen? Reich Gottes ist ein Reich der Strukturen und Hierarchien, die Gott selbst aufgestellt hat. Und die haben einen ewigen Bestand, einen Ewigkeitscharakter. Also unser Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht des Chaos. Und er möchte das genauso für seine Kinder, dass sie nach diesen Prinzipien leben. Nach Prinzipien der Ordnung, der Struktur. Was ist denn das Ziel dann am Ende? Das Ziel ist, Gott näher zu kommen. Warum ist die Disziplin dabei so wichtig? Zeig mir deine Freunde und ich werde dir sagen, wer du bist. Du wirst so wie die Leute, mit denen du abhängst. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, wirst du ihm ähnlicher werden. Und wenn Disziplin von ihm ausgeht, dann wirst du immer mehr eine Kopie von ihm werden. Aber Gott hat uns freien Willen gegeben. Er zwingt uns Disziplin nicht auf. Zumindest nicht immer. Wenn es Not tut, dann möchte er uns das vielleicht durch irgendwelche Umstände beibringen. Aber er hat uns trotzdem einen freien Willen gegeben. Wir haben als Christen freien Willen und können jeden Tag uns für ihn oder gegen ihn entscheiden oder für was anderes. Auch als Christ kannst du dich gegen Gottes Prinzipien entscheiden, gegen seine Natur. In uns, in unseren Gedanken tobt ein ewiger Kampf, jeden Tag. Das, was du jeden Tag auf dich einwirken lässt, wovon du dich beeinflussen lässt, das wird dein Leben bestimmen. Das wird dich beeinflussen und wird deine Gedanken leiten, deine Gesinnung verändern und das wird am Ende auch dein Leben leiten. Warum müssen wir uns dann disziplinieren? Um Frucht zu bringen. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Worte kann man viel sagen, aber was ist mit den Früchten? Bestätigen unsere Werke und unsere Früchte, unsere Worte, das, was wir von uns geben. Und dazu benötigt es eben diese innere Disziplin. Wir sind nicht errettet, Gott hat uns nicht errettet, um irgendwelche Roboter zu schaffen. Denn wir haben immer noch diesen freien Willen, den ich eben erwähnt habe, so wie Adam ihn hatte. Als Adam erschaffen wurde, hat er den freien Willen gehabt. Gott hat ihm ein Gebot gegeben, ein einziges Gebot. Du sollst die Früchte von diesem einen Baum nicht essen. Ein einziges Gebot. Und er hatte freien Willen. Er war kein Roboter. Und wir wissen, wie die Geschichte ausging. Und bis heute hat sie Auswirkungen. Und hier greift das Prinzip von Saat und Ernte. Und wir können das überall in der Welt sehen heute. Was das Prinzip von Saat und Ernte bewirkt. Um zum Beispiel ein Top-Sportler zu sein und sich auf einem hohen Level zu halten, benötigst du Disziplin. Viele denken, oh, die tollen Fußballer, die richtig gut spielen, die Weltbesten, keine Ahnung, Ronaldo, Messi, welche gibt's da noch? Es gibt viele und denken mir, ah, die haben doch so ein Talent, das kann ja nicht jeder. Ich sage euch, Talent ist nur 10%. Das ist erwiesen, dass Talent nur zu 10% da reinzählt. 90% sind Disziplin. Und ich nehme jetzt als Beispiel Cristiano Ronaldo. Er hat bis letztes oder vorletztes Jahr in England noch in Topclubs gespielt. Er hat ja lange bei Real gespielt und alle kennen ja Cristiano Ronaldo. Da könnte man jetzt diskutieren, ist Messi oder Ronaldo, welcher ist jetzt der weltbeste Fußballer. Da will ich gar nicht so näher drauf eingehen. Aber und man könnte auch, von seinem Charakter halte ich jetzt nicht unbedingt viel von Ronaldo, von die Arroganz, die so oft zum Vorschein kommt, ist nicht ein Beispiel für mich, aber seine Disziplin. Man weiß, dass Ronaldo manchmal, als er noch bei Real Madrid spielte, stand er noch bis 10 Uhr abends auf dem Platz, wo alle seine Spielkameraden schon längst zu Hause waren, bei ihren Familien oder manche auf irgendwelchen Partys, stand er immer noch auf dem Platz und hat geübt, hat Freistöße geübt, hat geschossen und bis 10 Uhr abends, bis tief in die Nacht. Das zeugt von Disziplin. Ich habe mir einige Videos angeguckt, wie er sich ernährt, wie er seinen Tagesablauf hat. Er hat da eine Struktur und er setzt alles daran, diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Und wie ich eingangs gesagt habe, allem entgegenzuwirken, was ihn vom Ziel ablenkt, mit aller Kraft. Weil mit 38 immer noch in Topform zu sein, ist nicht selbstverständlich. Das musst du erstmal schaffen. Das ist für einen Fußballer schon eigentlich ein Rentner. Aber er hat es geschafft. Und das kommt nicht von ungefähr. Der französische Nationalspieler Paul Pogba hat mal gesagt, ja, es gibt ja Profis, wir sind ja viele Profis und er hat einige erwähnt und er sagt, ja, wir sind alle Profis. Aber Cristiano Ronaldo ist ja immer noch mal eine ganz andere Liga. Und daran sehen wir, welche Macht Disziplin hat. Ich habe eben von ich habe eben von Jesus gesprochen, dass er eigentlich ein Ausdruck dieser Disziplin ist. Jesus sagt Folgendes, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist eine ganz schöne, anspruchsvolle Unternehmung. In Matthäus 5, 48 sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel. Wie wollen wir das erreichen? Wie willst du dahin kommen als einfacher Mensch? Und Gott näher zu kommen war das Ziel. Je näher du an Gott bist, desto ähnlicher wirst du ihm. Je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto ähnlicher wirst du Gott werden. Und dann wird das, was du siehst, auch eine Ernte einfahren. Es wird eine gute Ernte einfahren. Wenn du dich disziplinierst, wirst du Gutes ernten. Was ist aber der Wille Gottes in unserem Leben? Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Wie wollen wir denn wissen, was der Wille Gottes ist? Oft treffen wir Entscheidungen in unserem Leben oder stehen irgendwo an irgendeiner Kreuzung unseres Lebens und wissen nicht, wie wir entscheiden sollen, wenn es um ganz praktische Dinge geht. Und dann entscheiden wir uns und eine Zeit vergeht und dann erst hinterher wissen wir, ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung war. Wir gehen vorwärts, aber verstehen tun wir leider rückwärts. Und wir können den Willen Gottes nicht immer wissen oder wir können ihn nicht spüren. Oft wissen wir es hinterher, dass es doch nicht der Wille Gottes war. Aber bei einer Sache wissen wir es sicher. In 1. Thessaloniker 4, Verse 3 bis 4 lesen wir, was der Wille Gottes ist. Und denn das ist der Wille Gottes für euer Leben, eure Heiligung, steht geschrieben. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Wir haben vorhin gesungen, heilig, heilig ist der Herr. Sein Wesen ist Heiligkeit. Das ist eines der wichtigsten Charakterzüge Gottes. Und genauso müssen wir auch werden. Denn Jesus sagte, wir sollen vollkommen werden wie unser himmlischer Vater. Also wir sollen immer mehr ihm ähnlicher werden jeden Tag. Und hier steht Folgendes in dem Vers. Dazu gehört, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Steht in einer modernen Übersetzung. Und damit will gesagt werden, damit sie an euch ein Beispiel haben. Weil wenn wir mit Gott unterwegs sind, müssen wir den Unterschied ausmachen. Die Welt muss erkennen, dass wir anders sind. Die Welt muss erkennen, dass wir auf eine andere Art Menschen sind. Da ist irgendwas, was den Unterschied ausmacht. Wie gesagt, eine der wichtigsten Charakteristiken von Gott ist seine Heiligkeit. Er ist absolut heilig. Und heilig heißt, abgesondert zu sein. Wir sind ausschließlich durch Gottes Gnade gerettet. Daran gibt's nichts zu diskutieren. Niemand kann irgendwas dazu beitragen, errettet zu werden. Niemand ist gut genug, dass er in die Nähe des heiligen Gottes kommen kann. Er würde sofort sterben. Nur durch das Blut Christi sind wir reingewaschen, dass wir Zugang zu diesem heiligen Gott haben. Seine Heiligkeit ist so furchteinflößend. Oft spricht man gar nicht darüber, über die Heiligkeit Gottes in den Gemeinden, aber Gott ist auch Feuer, er ist nicht nur Liebe, er ist heilig. Als die Israeliten das Zelt der Begegnung aufgebaut hatten, nach dem Gebot, wie Gott es Mose gegeben hat, und sie sind mit diesem Zelt der Begegnung durch die Wüste gezogen, und einmal pro Jahr ist der Hohepriester reingegangen in das Heiligste des Heiligsten. Und es gibt Dokumentationen aus dem Alten Testament, beziehungsweise nicht im Alten Testament direkt, oder in irgendwelchen jüdischen Schriften, dass man den Hohepriestern ein Seil um ihr Bein gebunden hat, wenn er in das Heiligste des Heiligsten einmal pro Jahr reingegangen ist. Man hat ihm tagelang, nächtelang Psalme vorgelesen, damit seine Gedanken, alles sein ganzer innerer Mensch so geheiligt ist, dass da nichts Sündiges in seinen Gedanken ist, bevor in die Präsenz Gottes reingeht. Denn wenn irgend nur eine kleinste Sünde nach unserem menschlichen Ermessen in ihm wäre, würde er sofort umgebracht werden. Und dann könnte ja kein zweiter mehr reinkommen, um ihn da rauszuholen, würde auch noch umgebracht werden. Deswegen haben sie ein Seil angebunden, damit sie ihn unterm Vorhang wieder rausziehen können. Das erzählt von der Heiligkeit Gottes, wie heilig Gott ist. Und nichts kann sich ihm nähern. Deswegen könnten wir nie irgendwas dafür tun, um gerettet zu werden. Es ist rein aus Gnade, durch das Blut Christi, durch das Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Das ist die Errettung. Aber unser geistliches Wachstum hängt davon ab, wie gut wir uns disziplinieren und wie gut wir und nach welchen Prinzipien wir leben. Leben wir nach den Prinzipien Gottes? Wenden wir sie an in unserem Leben oder nicht? Davon hängt mein und dein geistliches Wachstum ab. Also Heiligung heißt Absonderung, sich von allem absondern, was deine Beziehung zu Jesus beeinträchtigt. Und du wirst am besten wissen, was das in deinem Leben ist. Das ist wie wenn du, diese Beziehung darf nicht gestört sein, wenn du wachsen willst. Das ist wie wenn du mit deinem Handy telefonierst und die Kommunikation erfolgt durch Hochfrequenz. Und wenn du irgendwo ein Störsignal hast, dann hörst du den Gegenüber nicht mehr, weil irgendwas diese Verbindung stört. Oder wenn du in irgendwo einen Tunnel reinfährst und auf einmal bricht die Verbindung ab. Die Kommunikation ist komplett unterbrochen. Und so ist es auch in deinem Leben. Wo ist die Kommunikation, in welchem Segment deines Lebens, wo ist sie unterbrochen mit Gott? Gott möchte jeden Segment deines Lebens berühren. Er möchte dich jeden Tag immer mehr in sein Bild verwandeln. Und dazu benötigt es Disziplin, dass du schaust, wo muss ich was ändern? Wo sind Störsignale? Wo bin ich irgendwo im Tunnel und die Kommunikation ist unterbrochen? Und ich sage dir, komm raus zum Tunnel. Gott ruft dich heute, komm raus aus dem Tunnel. Komm raus aus der Grube. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, 24, wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und das ist das christliche Leben nach Errettung. Und dieser Lauf, Jeder Wettkampf hat Regeln, nach denen der Wettkampf erfolgt. Und die Regeln sind uns aufgeschrieben im Wort Gottes. Dass wir da immer wieder eintauchen, das Wort Gottes, uns an diese Regeln erinnern, an die Worte Jesu. Und nach diesen Regeln, wenn wir nach diesen Regeln leben und wandeln, dann wird unser Leben gesegnet sein. Und Paulus schreibt weiter in Römer 8, 13, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Und das ist Disziplin. Die alten Verhaltensweisen töten, dagegen ankämpfen, mit allem entgegenwirken, was dich vom Ziel abbringt. Und das ist Disziplin. Den alten Adam, der immer noch irgendwo da ist, der immer wieder die Krallen ausfährt und hinter dir steht, den abschütteln, jeden Tag. Das ist unser Kampf. In Sprüche 16, 32 steht, besser ist ein geduldiger Mensch als ein Kriegsheld. Wer sich selbst beherrscht, ist größer als Eroberer ganzer Städte. Was für ein starkes Wort. Stell dir mal vor, einen Kriegsherr, der alleine eine ganze Stadt erobert. Und das Wort Gottes sagt, dass wenn du deinen Willen unter Kontrolle hast, deine Gefühle und Emotionen beherrschst, dann bist du stärker als dieser Kriegsherr. Und das ist halt die innere Disziplin für einen Christen. Das heißt, Gehorsam gegenüber Gott und seinen Prinzipien. Segen und Fluch, Saat und Ernte. Und Gehorsam hat positive und Sünde hat eben negative Folgen. In 5. Mose 28 hat Gott den Israeliten dargelegt. Er sagt, heute lege ich vor dich hin, Segen und Fluch. Was möchtest du für dein Leben? Wenn du meine Gebote hältst und dich danach richtest, wirst du gesegnet sein. Wenn du das nicht tust, ist automatisch, da gibt's ja gar keine dritte Option. Wenn du das nicht tust, wenn du meine Gebote nicht hältst, wenn du nach meinen Prinzipien nicht lebst, hast du Fluch ausgesucht. Und da greift wieder das Prinzip von Saat und Ernte. Israel musste das in seiner Geschichte bitter erfahren, dass dieses Prinzip greift. Wie ist das aber mit uns Christen heutzutage? Man könnte ja sagen, wir sind frei davon, wir sind frei vom mosaischen Gesetz. Das konnte sowieso niemand halten, dieses harte Gesetz. Petrus sagt im Neuen Testament, das konnten unsere Väter und wir auch nicht halten, diese Last. Dann könnte man ja sagen, wir leben in der Gnade. Aber rechtfertigt Gnade jeden erdenklichen Lebenswandel? Kannst du machen, was du willst, weil du Christ bist jetzt? Gott liebt mich und ich kann leben, wie ich will. Und kann immer weiter so machen. Gott wird mich immer lieben und wird mir immer vergeben. Ich würde das nicht so unterzeichnen. Gott liebt uns, ja. Aber wir haben trotzdem eine Verantwortung. Gnade ist nicht die Rechtfertigung für alles und für jeden Lebenswandel. Denn Sünde hat Folgen. Saat und Ernte, das Prinzip gilt heute immer noch. Auch für uns Christen. Nach deiner Bekehrung gilt das Prinzip von Saat und Ernte. Und weil unser Gott ein Gott der Ordnung ist, möchte er, dass du nach seinen Ordnungen, seinen Prinzipien lebst, damit du gesegnet wirst. Wen der Herr liebt, den erzieht er auch mit der nötigen Strenge, mit der nötigen Disziplin, könnte man übersetzen. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand oder Hand der Disziplin spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Hebräer 12, 6 bis 7. Also manchmal muss auch eben diese äußerliche Disziplin angewendet werden. Kennt ihr das Wort Zucht und Ordnung? Das kennen die Älteren von uns, aber das ist heute auch, wenn du das sagst, dann bist du ja schon sofort verpönt. Diese Wörter sind ja heute nicht mehr in. Das hört man nicht so gerne. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Und manchmal ist es so, dass wenn wir auf Abwege geraten, dass Gott durch irgendwelche Umstände in unserem Leben immer wieder uns zurückholt, weil er uns adoptiert hat. Wir sind seine Kinder. Und wisst ihr was? Mir ist es nicht egal, wie meine Kinder leben. Was die Kinder meines Nachbarn machen, das interessiert mich nicht. Ich kann ihm da vielleicht sagen, wenn einer da irgendwie wirklich was Schlimmes macht, werde ich meinem Nachbarn sagen, guck mal, was dein Junge macht. Aber er muss sich darum kümmern, um sein Kind. Ich kümmere mich um meine Kinder. Und wir sind ja Kinder Gottes und so erzieht Gott uns auch. Und manchmal muss eben auch diese äußerliche Disziplin angewendet werden, weil er uns eben liebt. Mein Sohn, verwirf nicht die Zucht des Herrn. Schon wieder dieses Wort Zucht und Ordnung. Verwirf nicht die Zucht des Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Es ist pure Gnade, wenn wir durch harte Zeiten gehen müssen. Manchmal im Leben. Ich habe immer wieder erkannt, dass Gott mich durch irgendwelche Umstände wieder auf die Spur gebracht hat. Wenn du da in dieser Situation steckst, dann schreist du zu Gott und sagst, Herr, rette mich, hol mich hier raus. Aber wenn die Zeit vorbei ist, dann merkst du, dass das seine Gnade war, weil du die Dinge anders nicht verstanden hättest. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht. Und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir die Tage und Jahre deines Lebens vermehren und dir reichlich Wohlergehen bringen. Sprüche 3,2. Vergiss meine Lehre nicht, mein Kind, und dein Herz bewahre meine Gebote. Verinnerliche seine Gebote in deinem Herz, in deiner Seele, denn sie werden die Jahre deines Lebens vermehren und dir reichlich Wohlergehen bringen. Was sehe ich hier? Ich sehe hier ein liebendes Vaterherz in diesem Vers. Denn Gott liebt uns und er möchte, dass es uns gut geht. Aber er kann uns nicht irgendwie programmieren und wir machen das automatisch, dann hätten wir keinen freien Willen mehr. Er möchte, dass wir aus freiem Willen auf sein Wort hören. Manchmal muss er eben diese äußerliche Disziplin anwenden, um uns wieder in die Spur zu bringen. Aber wisst ihr was? Wir haben 6 Kinder und gestern war ich mit unseren Kleinen, waren wir im Garten und habe ich gesagt, okay, wir gehen Unkraut jäten. Und dann, wie das bei den Kindern ist, oh, mir tut das weh und ich habe Durst und hier und da und gleich alle möglichen Ausreden. Und dann muss ich manchmal nachhelfen, dann muss ich schon irgendwie androhen, Fernsehverbot, sonst was, weil ich möchte, dass meine Kinder von Anfang an lernen, Aufgaben zu übernehmen, dass sie auch lernen, von klein auf zu arbeiten, dass sie zu vernünftigen Menschen werden. Und mir ist es viel lieber, wenn sie es einfach machen, ohne dass ich irgendwelche Verbote aussprechen muss. Aber wenn sie es nicht machen, tue ich das, weil ich sie liebe. Ich lasse sie nicht einfach laufen. Auch möchtest du nicht? Ja gut, dann mach, was du willst. Was für ein Vater wäre ich dann, wenn ich die so verwahrlosen lassen würde? Und so ist es auch mit Gott und mit uns. Wir sind seine Kinder und er möchte, sein Herz freut sich, wenn wir es freiwillig machen. Wenn wir freiwillig nach seinen Geboten und nach seinen Ordnungen leben. Und wir kommen jetzt zu Jesus. Davor blicken wir aber ins Alte Testament. Und da gibt es in 4. Mose 6, ist etwas geschrieben über das Nazireatum. Im Alten Testament konnten sich, zur Zeit des Gesetzes, konnten sich Menschen, also mussten nicht nur dieses Gesetz befolgen, sondern konnten freiwillig ein Gelübde ablegen, um Gott zu dienen, sich abzusondern für Gott. Weil dieses Wort Naziräer kommt vom Wort Nazir oder Nazar und das heißt absondern, das heißt sich heiligen. Das Wort Heiligung heißt sich absondern. Und so konnten sich Menschen damals absondern, wenn sie für eine gewisse Zeit Gott dienen wollten und sich ihm komplett hingeben wollten. Ein Naziräer durfte sein Haar nicht schneiden, ab dem Tag, wo er sein Gelübde abgelegt hat. Er durfte keinen Toten anfassen, durfte sich also nicht verunreinigen. Er durfte kein Wein, also keine alkoholischen Getränke trinken. Noch nicht mal Trauben durfte er essen. Also damit überhaupt gar keine Möglichkeit besteht, dass seine Sinne oder irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt berauscht werden. Und die tiefe geistliche Bedeutung von diesem Naziräertum ist die restlose Hingabe dem Herrn gegenüber. Und Jesus hat durch sein kostbares Blut erkauft, hat uns erkauft und zu seinem Eigentum gemacht. Und Nazirea war jemand, der Gott sich komplett hingegeben hat, sich freiwillig geweiht hat. Und wir sollten alle danach trachten, eine Art neutestamentlicher Nazirea zu werden. Jesus war abgesondert für seinen Vater. Sein Leben war die Erfüllung dieses vorgeschalteten Nazireatums. Er war der restlos gottgeweihte Nazirea. Wie war er aber? Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja, dem Tode am Kreuz. Das war dieses Nazireatum. Er hat sich erniedrigt, er hat sich hingegeben dem Willen seines Vaters. Darum konnte Gott ihn gebrauchen, damit diese Mission erfüllt wird, Errettung der Menschen auf Erden. Gott kann nur mit Gehorsam etwas machen. Er möchte Kontinuität sehen in unserem Leben. Wenn du Kontinuität hast und Disziplin hast, dann kann Gott mit dir was anfangen. Er kann dich als Werkzeug gebrauchen. Stell dir mal vor, einen Handwerker, du bestellst einen Handwerker, einen Heizungsbauer, und der soll bei dir zu Hause einen Heizkörper aufhängen und anschließen. Und der kommt, holt die Werkzeugkiste raus und holt die Zange raus, Pumpenzange, eine Rohrzange, und die ist total verrostet. Fängt an, sie aufzumachen, geht gar nicht. Die ist so verrostet, er kann sein Werk gar nicht vollbringen. Was muss er denn da machen? Und wie Gerhard es eingangs erwähnt hat, in seiner Ausbildung musste er Metall verarbeiten. Und ich kenne das auch, ich habe auch eine handwerkliche Ausbildung, meine erste Ausbildung gemacht, und da mussten wir einen Schraubstock bauen in einer Woche, und da waren wir nur am Feilen. Und so ist es auch mit dieser Zange. Da muss der Handwerker erstmal Schmirgelpapier rausholen, den ganzen Rost runterschmirgeln, alles säubern, dann wird er ein bisschen Öl nehmen und die Zange ein bisschen gängig machen, einschmieren, und dann funktioniert sie wieder, dann kann er das Werk vollbringen. Und so ist es auch mit uns. Wir sind die Werkzeuge in der Hand Gottes. Aber mit dreckigen, verrosteten Werkzeugen kann Gott nicht arbeiten. Er muss anfangen zu schleifen an uns, wenn wir es selber nicht machen. Und dieses Werkzeug gängig machen. Er nimmt das Öl und tut drauf, damit dieses Werkzeug geschmeidig funktioniert. Das Öl ist in der Bibel immer ein Symbol vom Heiligen Geist. Damit wir gängig werden, damit wir uns auf den Weg machen, damit Gott sein Werk durch uns vollbringen kann. Und so war es mit Jesus. Jesus fastete 40 Tage, bevor er seinen Dienst aufgenommen hat. Er ist in die Wüste gegangen zum Fasten. Und nach 40 Tagen wurde er getestet. Satan kam zu ihm. Und wenn du nun 40 Tage nichts isst und einer kommt und bietet dir Brot an, da könntest du schwach werden, würde ich sagen. Und Satan sagt, hey, du bist doch der Sohn Gottes. Guck dir mal die Steine da an. Verwandle sie doch in Brot. Das kannst du einfach in einem Augenblick machen. Oder du brauchst dich gar nicht so viel abmühen mit diesen ganzen Wundern. Geh einfach auf den Tempel, spring runter, schmeiß dich runter. Und es steht doch geschrieben, dass die Engel dich auffangen werden. Alle Welt wird sehen. Aber Jesus hat alle Prüfungen bestanden. Er ist nicht drauf eingefallen. Und da steht geschrieben, er kam zurück nach Galiläa in der Kraft des Heiligen Geistes. Erst da fing sein Dienst an. Durch Disziplin hat er alle diese Prüfungen bestanden. Erst da kam die Kraft Gottes auf ihn. Erst da ist er zurückgekommen in der Kraft des Heiligen Geistes und hat seinen Dienst angefangen. Und wir sehen gerne im Leben Jesu, sehen wir immer gerne diese Highlights. Jesus geht auf dem Wasser, Jesus vermehrt das Brot und ernährt die 5000 und er heilt die Kranken, er macht die Augen auf den Blinden. Und wir sehen immer gerne diese Highlights. Aber die Disziplin, die Jesus hatte, verkennen wir oft in der Schrift. Es steht geschrieben, dass Jesus immer wieder sich absonderte von seinen Jüngern. Früh morgens ist er an einen einsamen Ort gegangen und hat gebetet. Seine Beziehung zu seinem Vater war für ihn das Wichtigste. Das stand an erster Stelle, vor seinen Jüngern, vor uns allen. Er ist gekommen auf diese Erde, um den Namen des Vaters zu verherrlichen, an erster Stelle. Er sagt, ich mache nichts, was ich den Vater nicht tun sehe. Von alleine mache ich nichts. Das ist Disziplin. Und Jesus sagt in Matthäus 7, 26, jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also wenn wir seine Worte hören und nicht danach handeln, dann sind wir einfach törichte Menschen. Dann mag es sein, dass nach außen alles super aussieht. Du kannst auch viel vorspielen, aber Gott kennt dein Inneres. Dein Leben wird einstürzen. Irgendwann wird alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und Jesus sagt auch in Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich möchte auf ein Wort in diesem Vers verweisen. Wenn. Das ist eine Bedingung gestellt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Dann seid ihr meine Freunde. Wir sagen das oft, ja, wir sind Freunde von Jesus, aber tun wir auch das, was er uns gebietet? Halten wir seine Gebote, leben wir nach seinen Worten? Wisst ihr, ich bin oft zu Gott hingelaufen und habe mich hingekniet, habe geweint und habe gesagt, Herr, ich bin ein Lügner. Ich erzähle viel, aber was erzählen meine Taten, meine Werke? Halte ich deine Gebote? Wenn mich niemand sieht, wie sehen meine Gedanken aus? Ein aufrichtiges Herz ist das größte Opfer vor Gott, sage ich euch. Wenn du das merkst, wenn du das siehst in deinem Leben, dann geh zu Gott, sei aufrichtig, bekenne deine Schuld und er ist ein liebender Vater. Er wird dir gerne vergeben. Er wird sich wieder auf den Weg machen mit dir. Die Freundschaft mit Jesus ist unumgänglich mit der Disziplin verbunden. Wir haben ein Lied in der Gemeinde, singen wir oft, und da heißt es, ich habe Autorität, weil Jesus sie mir gibt. Und ich sage euch, ich bin da vorsichtig bei diesem Lied. Ich bin da vorsichtig, das zu singen, sage ich euch nur. Denn ist jedes Segment meines Lebens so von Gott durchdrungen, dass er mich als Werkzeug gebrauchen kann? Bin ich Gott wirklich so hingegeben? Denn Gott arbeitet nur mit sauberen Werkzeugen, mit gängigen Werkzeugen, kann er sein Werk vollbringen. Und das möchte er auch. Er möchte, dass wir solche Werkzeuge sind. Wenn du eine Firma hättest, weiß nicht, 50 Leute, 100 Leute groß, und welche Mitarbeiter würdest du Autorität und Vollmacht verleihen? Jetzt hättest du einen Mitarbeiter, der jeden Tag zu spät kommt oder oft zu spät kommt, immer irgendwie rummurrt, alles besser weiß, aber nichts so richtig hinkriegt, für schlechte Atmosphäre sorgt, immer meckert, nichts ist gut und du weißt, ach, mit dem, den schleppst du eigentlich nur durch. Jeder wird sowas in seiner beruflichen Laufbahn wird solche Leute erlebt haben. Und so ein Chef so einer Firma, würde er so einem Mitarbeiter die goldene oder eine Platin-Kreditkarte verleihen und geben, ja, hier hast du, wir haben jedes Jahr ein Budget von 10 Millionen Euro, du kannst einkaufen, was du willst, vertraue ich dir total. Wahrscheinlich nicht. Wem würde er vertrauen? Einem, der treu ist. Einem, der sich erwiesen hat. Einem, der diszipliniert ist. Einem, der auch mal eine Überstunde macht oder zwei. Der sich hingibt für diese Firma. Dem er vertrauen kann. Wo der Chef wegfahren kann und er weiß, er wird das schon alles managen, weil er hingegeben ist. Weil er sich die Firma gewidmet hat. So einem Mitarbeiter wird er doch jede Vollmacht geben und Vertrauen haben. Und so ist es auch mit Gott und mit uns. Wenn wir ihm hingegeben sind, wenn unser Leben komplett auf ihn ausgerichtet ist, kann Gott seine Werke durch uns vollbringen, werden wir auch dann Vollmacht haben, glaube ich fest. Nicht jeder wird Vollmacht von Gott bekommen. Denn seine Prinzipien gelten immer noch. Wenn Jesus wiederkommt, wird da stehen, der Treue und der Wahrhaftige auf seinem Band. Und genauso möchte er das von uns, dass wir treu und wahrhaftig sind. Dann werden wir Autorität haben. Denn das ist dann der Gehorsam aus innerem Antrieb. schlimm ist es, wenn du sagst, jetzt bin ich halt Christ und muss die Gebote halten. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich würde gerne einen über den Durst trinken, aber jetzt darf ich nicht mehr, jetzt bin ich halt Christ geworden. Das ist so jämmerlich. Wenn du so ein Leben lebst als Christ, dann sage ich dir, geh lieber in die Welt, lass es krachen. Denn das ist das jämmerlichste und das schlimmste Leben. Als Christ immer zu jammern und sagen, oh, ich muss die Gebote halten, jetzt bin ich halt Christ, was soll ich jetzt machen? Dumm gelaufen oder was? Ich weiß es nicht, aber das ist nicht das christliche Leben, was sich Gott wünscht von uns. Woher nehme ich denn die Motivation, mich zu disziplinieren? Wenn ich daran denke, welche eine unermessliche Gnade mir zuteil geworden ist, wenn ich an das Kreuz Jesu denke, wenn ich daran denke, welche Leiden und Qualen er für mich aushalten musste an diesem Kreuz. Guckt euch mal den Film Passion an. Ich gucke mir den öfters an, um einfach mal so einen kleinen Reset durchzuführen in meinem Leben. Da bin ich geheilt von allen Flöhen, von allem. Wenn ich mir eben vor Augen führe, was Jesus für mich getan hat, dann kann ich mich motivieren, diszipliniert zu sein. Dann verliebe ich mich in die Disziplin, die Jesus hatte. Er ruft uns auf, seine Jünger zu sein, nicht bloß nur Christen. War Jesus ein Christ? War Jesus ein Christ? Was denkt ihr? Ist Jesus Christ gewesen? Seine Nachfolger sind Christen. Aber Jesus selbst erzählt nirgendwo was von Christen. Auch seine Jünger nennt er nicht Christen. Mit keinem Wort erwähnt er Christentum oder irgendwas von Christen. Er sagt, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Er erzählt immer was von Jüngern. Und wenn du sein Jünger willst, sein willst, musst du bereit sein, den Preis zu bezahlen. Er sagt, wer mein Jünger sein will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Er muss sein Leben verleugnen, muss sich mir komplett hingeben. Wer seinen Sohn, seine Tochter, seine Frau, seinen Mann, seinen Bruder oder Schwester mehr liebt als mich, sagt er, der ist meiner nicht würdig. Jesus hat 100% für dich gegeben. Und genauso verlangt er 100% von dir zurück. Er hat alles gegeben. Und er sucht 100% deines Herzens zurück. Das heißt, sein Jünger zu sein. Der Begriff Christen kommt erst in Antiochia. Da wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Aber Jesus erzählt immer wieder nur was von Jüngern. Und das Wort Jünger heißt in Spanisch Discípulo und in Englisch Disciple. Was heißt das? Der Disziplinierte. Diszipliniert zu sein, heißt Jünger Jesu zu sein. Und ganz ehrlich, ich kann irgendwie bis heute keinen Unterschied machen, was ein Jünger ist und was ein Christ ist. Entweder bist du ein Jünger Jesu oder nicht. Das ist für mich automatisch ein Christ. Alles andere ist kein Christ, wenn er nicht Jünger Jesu ist. Und Jünger Jesu zu sein, heißt bei Jesus in die Schule gehen. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft. Und dieses Joch aufzunehmen, heißt die Lehre Jesu aufzunehmen in sein Leben. Die Jünger, die damals mit den Rabbis mitgegangen sind, weil Jesus war ja der Lehrer, er war der Rabbi, man nennt ihn Rabbi. Das hieß damals, wenn heutzutage jemand eine Ausbildung macht, dann geht er morgens zur Firma und nach Feierabend kommt er wieder zurück und geht in eine Berufsschule und dann war's das. Ab 4 Uhr nachmittags ist er dann zu Hause und da ist was ganz anderes. Da ist er anderen Dingen gewidmet. Aber zu den Zeiten Jesu hieß ein Schüler zu sein, ein Jünger von einem Rabbi zu sein, hieß komplett die Lebensweise seines Lehrers zu kopieren. Die Jünger sind bei ihrem Rabbi eingezogen. Die haben seinen kompletten Lebensstil kopiert. Alles, was er ist, so wollten sie sein. Und das ist das Joch Jesu. Er sagt, mein Joch ist sanft, meine Lehre. Das heißt, sein Jünger zu sein. Sich ihm komplett hinzugeben und seine Lebensweise zu kopieren. Und danach zu leben. Was heißt nun Disziplin? Wir kommen langsam zum Ende. Disziplin heißt, dass du deinen eigenen Willen, dem Willen Gottes, komplett unterstellst. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Und das ist jeden Tag eine neue Entscheidung, dass du dich immer wieder entscheidest, deinen Willen, dem Willen Gottes zu unterstellen. Dass du nach seinen Maßstäben lebst. Dass du in sein Wort eintauchst. Dass du dich fragst bei jeder Entscheidung, was würde Jesus tun? Wie würde er es machen? Ich bin sein Jünger. Ich möchte seine Lebensweise kopieren. Ich möchte jeden Tag immer mehr sein wie er. Er hat alles für mich gegeben. Ich möchte auch alles für ihn geben. Jetzt würde ich euch bitten, eure Augen zu schließen oder auf den Boden zu schauen. Ich möchte fragen, ob es heute jemanden hier gibt, der Jesus noch nicht kennt, der von Jesus gehört hat oder irgendwo ein Mitglied in irgendeiner Gemeinde war, aber noch nicht aufs Ganze mit Jesus gegangen ist, noch nicht sein Jünger ist. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung heute treffen willst, wenn du dich mit Jesus einlassen willst auf eine neue Beziehung, wenn du ein Reset in deinem Leben durchführen willst, dann würde ich dich bitten, mir ein Handzeichen zu geben. Ist heute jemand hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, aufs Ganze gehen möchte mit Jesus? Ist jemand hier? Wenn du heute hier bist, bitte ich dich um ein deutliches Handzeichen. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der diese alles Entscheidende, diese Entscheidung treffen will, die sein Leben verändern wird oder ihr Leben verändern wird? Ist noch jemand hier? Ich möchte gerne beten und ich bitte euch, Gemeinde zu unterstützen. Ich werde vorbeten und ich bitte dich, dass du diese Worte von deinem Herzen, vom Herzen aussprichst. Die Entscheidung, die du getroffen hast, ist in deinem Herzen gefallen. Und diese Worte werden das nur bestätigen. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich bringe dir mein ganzes Leben. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke, dass du für mich gestorben bist, dass du mich freigemacht hast, dass du mich liebst, dass du alles gegeben hast. Ich gebe dir mein Leben. Ab heute bin ich ein neuer Mensch. Du bist mein Gott und mein König und ich bin dein Kind. Amen.